Kinderwunschbehandlung ist ja ein hochkomplexes Thema. Schwangerschaft natürlich an und für sich dann auch nochmal. Aber wir fokussieren uns heute auf die Vorbereitung der Kinderwunschbehandlung. Also was passiert da so im Vorfeld und ob es da einen Aspekt gibt, den man eben besser machen kann. Denn da gibt es eine neue Studie zu.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen. Willkommen zu einer Dosis Wissen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Uns hört ihr immer werktags schon ab 6 Uhr in der Früh mit einem Thema in kompakten 10 Minuten für euch aufbereitet. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und heute ist Freitag, der 20. Februar.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Und zwar haben wir heute die zugegebenermaßen sehr spitze Frage: Wie bereitet man bei einer In-vitro-Fertilisation das Endometrium am besten auf den Embryo vor? Diese Frage hat sich eben auch eine chinesische Studie gestellt. Sie ist jetzt im Januar 2026 erschienen im British Medical Journal und ihr findet sie unten in unseren Shownotes verlinkt. Und natürlich haben wir uns auch mit einem Experten darüber unterhalten. Das war diesmal Jan-Steffen Krüssel. Er leitet das Universitäre Interdisziplinäre Kinderwunschzentrum in Düsseldorf und ist Vorsitzender des deutschen IVF-Registers. Dann schnappt euch jetzt schnell den ersten Kaffee des Tages und dann gehen wir richtig rein ins Thema. Zu den Zahlen, Daten, Fakten so im Hintergrund hat unser Team ein sehr schönes Zitat gefunden, was das, glaube ich, am besten illustriert, wie viele Menschen oder Familien es eigentlich inzwischen betrifft, eine künstliche Befruchtung. Im Jahrbuch 2024 des deutschen IVF-Registers heißt es nämlich, heute sitzen in jeder deutschen Schulklasse 1 bis 2 Kinder, die mithilfe der Kinderwunschmedizin gezeugt wurden. Das illustriert, glaube ich, sehr schön, wie wichtig das inzwischen auch für viele geworden ist, denn das gehört natürlich auch zur Gesundheit und zu unserem Leben dazu. Ich gebe euch aber trotzdem noch ein paar mehr Daten. Es gibt in Deutschland mehr als 140 Kinderwunschzentren und die Anzahl der Behandlungszyklen, die wirklich plausibel waren, betrug 2024 mehr als 130.000, also auch wirklich viele. 2023 wurden rund 20.000 Babys nach In-vitro-Fertilisation geboren. Und jetzt ist eben die Frage, wie bereiten wir denn diese Embryonen, die da transferiert werden müssen, bevor ein Kind geboren wird, am besten vor? Also wie muss das aussehen, das Endometrium? Denn da gibt es eigentlich zwei klassische Verfahren. Einmal die natürliche Ovulationsmethode, also einfach spontane Follikelentwicklung und dann ist eben das Endometrium auch so weit, dass es losgehen kann mit der Schwangerschaft, oder die programmierte Methode, wo Dosen von Östrogen und Progesteron vorher gezielt gegeben werden. Und bis jetzt war es noch nicht so ganz klar, was ist denn da besser? Die neue chinesische Studie, die schauen wir uns dazu jetzt mal an. Dazu wurde sie multizentrisch durchgeführt, war randomisiert, parallele Gruppen. Daten von mehr als 4.000 Frauen im Alter natürlich gebärfähig von 20 bis 40 aus mehr als 20 chinesischen Fertilitätszentren wurden akquiriert und die hatten natürlich alle einen Transfer bekommen, eines allerdings einzelnen eingefrorenen Embryos. In Deutschland werden manchmal auch mehrere auf einmal gegeben, eingesetzt. Die Frauen wurden randomisiert, einer natürlichen Ovulationsbehandlung zugeordnet oder eben dieser programmierten Hormonersatztherapie. Bei dem natürlichen Ovulationszyklus ist noch zu ergänzen, da erfolgte ein bisschen Endometriumvorbereitung anhand des spontanen Zyklus, manchmal Mitgabe von humanem Chorion-Gonadotropin als Träger. War es das programmierte Schema, dann bekamen die Frauen ganz klassisch Vorbereitung mit Östrogen, Progesteron ohne eine eigene Ovulation. Und als primäre Endpunkte legte die Studie logischerweise fest, gesunde Lebendgeburten, aber auch Vorliegen einer Präeklampsie oder Eklampsie. Warum? Das besprechen wir später noch. Das ist ein ziemlich spannender Punkt und wichtig. Sekundäre Endpunkte waren Schwangerschafts- und Abortraten, logisch, mütterliche, fetale und auch neonatale Komplikationen und Zyklusabbrüche. Statistisch ausgewertet wurde das Ganze mit einer Intention-to-Treat-Analyse. Und an der Stelle möchte ich unseren Experten Jan Steffen Krüssel schon zu Wort kommen lassen. Er sagt, die Studie findet er gut aufgesetzt, hat eine hohe Fallzahl. Dadurch kommt auch eine gute Aussagekraft zustande. Eine kleine Einschränkung hat er, nämlich dass das Protokoll, nachdem die Patientin Hormone bekam, nicht standardisiert war. Das findet er deshalb wichtig, weil jedes Zentrum eine solche Behandlung ein bisschen anders gestaltet. Er geht aber davon aus, dass die Autoren der Studie das gut rausgerechnet haben in der Intention-to-Treat-Analyse. Und besonders gut fand er eben auch, dass Komplikationen wie die Präeklampsie berücksichtigt wurden. So, und jetzt kommen wir gleich zu den Ergebnissen. Bei der Zahl der gesunden Lebendgeburten, also eigentlich ja dem entscheidenden Outcome, wenn es um Kinderwunschbehandlung geht, habe ich am Ende ein Kind, ja oder nein? Da gab es keinen signifikanten Unterschied zwischen diesen beiden Verfahren. Und jetzt kommt's: Das Risiko für eine Präeklampsie bei klinischen Schwangerschaften war in der Gruppe mit dem natürlichen Ovulationszyklus aber niedriger als in der Gruppe mit dem programmierten Schema. Das heißt also, wir hatten ja erst vor kurzem das Thema Präeklampsie, scrollt da gerne ein bisschen zurück. Da haben wir immer noch keine vernünftige Behandlungsmethoden dafür im Grunde genommen. Insofern schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja, habe ich das am Ende oder nicht? Als weitere Vorteile des natürlichen Zyklus fanden sich noch zusätzlich weniger hypertensive Schwangerschaftserkrankungen, geringeres Risiko für eine Plazenta accreta, geringeres Risiko für Kaiserschnitt und auch ein geringeres Risiko für postpartale Blutung. Wo es keinen Unterschied gab, war bei beiden Gruppen das Geburtsgewicht oder auch neonatale Komplikationen. Und jetzt an der Stelle kommt es ein bisschen ernüchternd von unserem Experten. Er meinte nämlich, so richtig was super Neues liefert diese Studie jetzt nicht unbedingt, sondern sie bestätigt nur mit einer deutlich größeren Fallzahl, was wir bereits wussten. Es gab nämlich schon vor Jahren, 2019 um genau zu sein, eine Untersuchung, die genau diese Entwicklung weg von den Hormonvorbehandlungen hin zu den natürlichen Zyklen angestoßen hat. Warum? Die zeigte nämlich damals, dass bei Frauen nach einem Kryotransfer das Risiko für Präeklampsie 15-fach erhöht ist, wenn sie eine Hormonvorbehandlung bekommen hatten und damit eben keinen Gelbkörper hatten. Da sind wir jetzt beim Grund. Damals hat es einen ganz ordentlichen Wirbel ausgelöst, erzählte er uns. Vor der Untersuchung haben nämlich fast alle Zentren aus organisatorischen Gründen und weil sie es natürlich nicht so viel besser wussten, einen hormonell vorbereiteten Zyklus durchgeführt. Und er sagte, auch in unserem Zentrum wurde das so gemacht. Und er erläuterte auch, warum. Das hatte nun mal einen großen Vorteil, nämlich, dass man den Tag des Kryotransfers darüber steuern konnte, wann man das Progesteron gab. Das ersparte letztendlich Wochenenddienste und Arbeit. Aber wie gesagt, inzwischen wissen es alle besser. Das ist jetzt auch nicht mehr so mit den natürlichen Zyklen. Betonte Krüssel auch, wir haben vor 3 Jahren bei uns komplett umgestellt. Hormonersatzzyklen machen wir nur noch, wenn die betreffende Frau keine endogene Eizellreifung mehr hat oder ein hochgradiges PCO-Syndrom, wo man keine ovulatorischen Zyklen erwarten kann. Also es gibt es einfach nicht. Und selbst dann würde er auch versuchen, noch einen ovulatorischen Zyklus irgendwie zu provozieren, herzustellen durch eine Stimulation, zum Beispiel mit Letrozol. Das Ziel ist also auch in dem Zentrum, wenn möglich, eine Ovulation zu haben und einen Gelbkörper. Denn, warum ist der Gelbkörper so wichtig? Der bildet nicht nur das Progesteron, was ja auch für die Schwangerschaft wichtig ist, sondern auch das gefäßerweiternde Hormon Relaxin. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Risiko für die Präeklampsie. Das sinkt dann nämlich. Und so fasste er zusammen, auch in Deutschland geht der Trend eindeutig hin zu natürlichen Zyklen vor dem Embryotransfer. Sprich, also wir sind schon da, was die Studie jetzt auch gezeigt hat. Und damit automatisch auch schon bei unserem Fazit der heutigen Dosis Wissen. Natürlicher Eisprung vor dem Transfer von eingefrorenen Embryonen ist genauso wirksam wie die Hormonbehandlung, senkt das Risiko für Präeklampsie und wir machen es eigentlich auch schon richtig. Das war die Dosis Wissen für heute und auch für diese Woche. Ich wünsche euch ja ruhige Wochenenddienste, wenn ihr dran seid, oder ein schönes Wochenende. Und damit ihr unsere Folge am Montag früh nicht verpasst, jetzt gleich unseren Podcast abonnieren, die Glocke aktivieren. Ihr kennt das Spiel. Alles davon hilft euch, denn ihr werdet erinnert, wenn eine neue Folge erscheint.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.